Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins.
Ja, hier ist die Roadbike Redaktion mit den Kollegen Christian Brunker.
Hallo, grüßt euch.
Und mir, Erik Gutglück. Und wir haben heute einen Mann zu Gast, der gewissermaßen die Stimme des deutschen Radsports ist, kann man sagen. Herzlich willkommen, Carsten Miegels.
Ja, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen.
Hallo. Carsten, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand dich nicht kennt oder mit deiner Stimme oder deiner Person nichts anfangen kann, du bist seit, ich glaube, über 27 Jahren Radsport-Kommentator für Eurosport, wenn ich richtig gezählt habe. Stimmt es?
Das könnte funktionieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich zähle solche Daten gar nicht. Ich zähle auch nicht, wie oft ich bei der Tour de France oder bei einer WM dabei war. Seit 1997.
Ja, das sind dann sieben.
Ganz genau. Damals bei der Tour de France-Sieg von Jan Ulrich.
Bester Moment, würde ich sagen, zum Einstieg.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, war auf der anderen Seite auch ein bisschen unglücklich für mich. Aber egal, Schwamm drüber, ist lang vorbei.
Siehst du dich auch so als die Stimme des deutschen Radsports oder Ist das ein Begriff, den du eigentlich gar nicht so magst?
Ich habe mich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, damit abgefunden, dass das so oft angesprochen wird. Mir persönlich sagt das nicht wirklich viel. Ich mache einen Job, wie alle anderen auch ihren Job machen, wie ihr euren Job macht, wie andere Leute ihren Job in der Fabrik erledigen. Ich mache das, und das ist vielleicht nur ein großer Unterschied zu vielen, vielen Tausend oder Millionen anderen, was mir Spaß macht. Ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht, will ich mal sagen. Und insofern zähle ich nicht wirklich so viel darauf, ob ich jetzt die Stimme des deutschen Radsports bin oder wie auch immer. Aber ist natürlich schön, schmeichelt, wenn man sowas hört, gar keine Frage.
Wie bist du damals zu dem Job gekommen? Wie fing das an, dass du da 1997 dann vor dem Eurosport-Mikrofon gesessen hast? Warst du vorher schon irgendwie als Journalist im Radsport aktiv oder wie kam das zustande?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte, die relativ kurz erzählt ist, die man übrigens auch in unserem Buch Zum Teufel mit der Flamme Rouge nachlesen kann. Ich hatte ja vor 2 Jahren mit Jürgen Löhle zusammen ein Buch auf den Markt gebracht. Da ging es um unsere Erlebnisse bei der Tour de France. Und ich bin zur Tour beziehungsweise zum Radsport, ich sage immer, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich war schon immer als Radsportler aktiv und hatte damals ja angefangen 1992 Rennen zu moderieren und hatte auch zeitweise schon für Zeitungen geschrieben, für den Radsport zum Beispiel, war ich damals, Zeitung, die es damals noch gab, aktiv und für viele andere, für die Tour zum Beispiel, den Vorgänger und. Und dann hatte ich eben viele Rennen moderiert und Eurosport suchte damals 1997 im Mai einen Experten für das Mountainbike-Rennen in St. Wendel, ein Weltcuprennen, das dort ausgerichtet wurde. Und mein Kumpel, der Rainer Gerster, der damals für das GT Mountainbike-Team gearbeitet hat, er hat mich empfohlen. Und so kam Eurosport auf mich zu. Dann saß ich dort am Mikrofon als Mountainbike-Experte, weil ich mich damals in Sachen Mountainbike noch extrem gut auskannte und mich auch mehr mit dem Mountainbike als mit dem Straßenradsport beschäftigt habe. Und nach diesem Mountainbike-Event in St. Wendel kam ein aktueller Chef auf mich zu und sagte, du, pass mal auf, Carsten, wir brauchen noch einen Kommentator für Eurosport, für verschiedene Straßenradrennen. Könntest du dir das vorstellen? Und so bin ich damals quasi zu Eurosport gekommen, saß dann gute 2 Wochen später zum ersten Mal am Mikrofon bei der Katalonien-Rundfahrt. Tour de Suisse, ich sollte zunächst Katalonien kommentieren, das wollte aber ein Kollege dann nicht machen mit der Tour de Suisse, so haben wir getauscht, ich die Tour de Suisse, er Katalonien. Und ja, in dem Zeitpunkt, das war das Tragische auch daran, ist dann der damalige Kommentator Peter Voigt verstorben. Das war im Juni 1997 und dann hat Eurosport mich gefragt, du Carsten, könntest du dir vorstellen, mit Rudi Altig zusammen die Tour de France zu kommentieren? Und das war natürlich für mich zunächst einmal auch ein Sprung ins kalte Wasser, den ich aber dennoch gemacht habe. Im Endeffekt, ja, war es wahrscheinlich auch der richtige Sprung, der richtige Weg. Und heute sitze ich dort, wie du es vorhin gesagt hast, nach all den Jahren und darf immer noch kommentieren.
Wie bist du selber zum Radsport gekommen? Ich habe mal irgendwo die Geschichte gelesen, dass dein Fußballtrainer in der Jugend dir 5 Mark gegeben haben soll, mit der Bitte doch nicht wieder zum Fußballtraining zu erscheinen. Stimmt diese Anekdote oder ist das...
Na, nicht ganz. Nicht ganz. Er hat mich darum gebeten, mir eine andere Sportart zu suchen. weil Fußball nichts für mich war. Ich war sehr untalentiert und habe damals in dieser kleinen Mannschaft, keine Ahnung, E-Jugend oder sowas, auch relativ selten gespielt, also bei den Spielen im Einsatz. Ich habe zwar trainiert, aber hatte ein ganz, ganz schlechtes Balltalent und das habe ich heute auch noch. Und dann habe ich mir eben einen anderen Sport gesucht, bin dann durch einen Klassenkamerad, durch Christian, zum Radsport gekommen. Ja, und da war ich knapp 12 Jahre alt.
Was steht denn in deinem Palmarès sozusagen als Erfolge sozusagen drin?
Boah, gut. Ich habe, glaube ich, mein zweites oder drittes Rennen auf dem Podium beendet. Das waren damals alles so Rundstreckenrennen, von denen es heute leider viel zu wenige noch gibt. Und gab ja, ich wohnte im Raum Freiburg, an jedem Wochenende irgendwo ein Radrennen, habe mein 10. Radrennen gewonnen. Und von diesem Zeitpunkt an ging es also nur so weiter. Ich hatte, keine Ahnung, ich war natürlich Bezirksmeister, Landesverbandsmeister, ich war deutscher Meister, ich war, und das ist international einer meiner größten Erfolge, 9. bei der Cross-Weltmeisterschaft 1982. Ich habe bei vielen damaligen Juniorenwettbewerben, wie Rübliland-Tour zum Beispiel, die Wartland-Rundfahrt, auch die Sachsen-Tour in Frankfurt teilgenommen. Also es waren schon viele, viele Rennen, auch als Amateur später dann noch, bis ich eben dann 1984 einen schweren Sturz hatte. Und das war eigentlich für mich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, du, konzentrier dich auf was anderes. Radsport wird bei dir nichts mehr werden, weil ich durch diesen schweren Sturz mit einem Lungenriss zum Beispiel, das, was jetzt eben auch Jonas Winkelgard bei der Baskenland-Rundfahrt und einige andere hatten, außer Gefecht war und lange Zeit brauchte, um dann wieder fit zu werden.
War dann aber für dich schon klar, du wirst irgendwie trotzdem beruflich im Radsport bleiben oder hast du dann erstmal was ganz anderes gemacht, bis es eben zu deinem Moderatorenjob kam?
Ja, ich habe zunächst mal noch ein paar andere Sachen gemacht. Also diese Moderation oder auch geschrieben für Zeitungen in Sachen Radsport habe ich nebenbei immer wieder ein bisschen gemacht, aber wirklich nur ganz, ganz minimal. Das war ja eher eine brotlose Kunst. Und habe dann zwischenzeitlich oder in der Anfangsphase auch in Fahrradgeschäften gearbeitet, in Emmendingen beziehungsweise in Freiburg. Und war dann auch mal im Marketing tätig für einen Ausstatter in Sachen Outdoor-Bekleidung. Und dann hat sich das quasi genauestens überschnitten mit dem, was Eurosport betrifft und das Ende, dass ich dort aufgehört habe zu arbeiten, weil ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, bei Eurosport zu arbeiten, dann probiere ich das einfach. Und ja, im Endeffekt muss ich auch sagen, das war am Anfang alles gar nicht so einfach. Das war sehr, sehr schwierig, auch entsprechend Geld zu verdienen. Aber ich habe es trotzdem gemacht und habe mich dann eben mit vielen anderen Jobs nebenbei, Moderation dort, Moderation da, auch über Wasser gehalten. Also die Anfangszeit war sicherlich nicht allzu einfach.
Wie viel sitzt du heute selber noch auf dem Rad? Auf wie viele Jahreskilometer kommst du noch?
Du, ich habe das mal irgendwann vor ein paar Jahren ein bisschen gezählt, beziehungsweise durch meinen Computer, es ist ja relativ schnell selber addiert. Ich hatte vor 3-4 Jahren mal 8000 Kilometer ungefähr. Zwischenzeitlich, ich weiß nicht, 4 oder 5 maximal, aber ich fahre auch überwiegend mit einem Gravelbike, muss ich dazu sagen, weniger mit dem Rennrad, weil ich es auf dem Gravelbike einfach viel entspannter finde, wenn du irgendwo bei uns in der Warner Heide oder im Königsforst spazieren fährst, also in der Nähe von Köln, weil es dort entspannter ist als auf der Straße. Muss ich euch ja nicht erzählen, der Straßenverkehr nimmt zu, es wird immer risikoreicher gefahren, auch die LKW und Autos, die es gibt. Und insofern fühle ich mich dann zum Teil im Gelände wohler. Zumal, muss ich auch dazu sagen, das Gelände natürlich mein Ursprung ist. Oder dort habe ich viel Zeit verbracht als junger Rennfahrer, als Crosser. Und dadurch liegt mir das Gelände auch noch besonders am Herzen. Merkt man ja vielleicht manchmal bei Moderation beim Kommentieren von verschiedenen Rennen, wenn ich so Leute wie Mathieu van der Poel, Wout van Aert und eben auch Thomas Pitcock sehe, wie die auf dem Rad sitzen, wie sie das Rad beherrschen, da geht es bei mir schon das Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was machst du sonst in deiner Freizeit? Also hast du andere Interessen außer Radsport oder generell sogar auch andere Sportarten, die du gerne verfolgst? Oder siehst du dich so voll als Radsportler und das ist 24/7 dein Ding?
Also das ist schon 24/7 mein Ding im Endeffekt, weil wir einen sehr guten Job machen wollen und ich persönlich habe da auch sehr hohe Zielsetzungen, dass wir da immer informiert sind. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch nur dann, wir sind alle freiberufliche Mitarbeiter bei Eurosport Discovery Plus, Geld verdienen, wenn wir auch wirklich am Mikrofon sitzen. Und wenn ich jetzt einen Tag habe oder eine Woche oder 2 Wochen, in denen ich nicht am Mikrofon sitze, verdiene ich, sage ich mal, grob gesagt auch kein Geld. Und insofern ist es für mich wichtig, dass ich auf dem Laufenden bleibe Und dann arbeite ich an diesen Tagen genauso wie an den Tagen, an denen ich kommentiere oder moderiere, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Weil es passiert ist so zurzeit so viel. Der Radsport ist wie viele andere Sportarten so schnelllebig geworden, dass immer mehr jüngere Rennfahrer plötzlich da sind, von denen du keine Ahnung hast. Die sind auf einmal da mit 17, 18, 19 Jahren, gehören zu einer World Tour Mannschaft. Und da musst du dann wirklich auf dem Laufenden bleiben. Und das ist unter anderem mein persönlicher Anspruch. Dann kommen die Bahnwettbewerbe, Mountainbike-Rennen hin und wieder dazu. Also man muss sich schon immer in dem Bereich bewegen, was den Radsport betrifft. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch andere Sportarten, die ich mir jetzt gerade während der Olympischen Spiele anschaue, nicht ganz so intensiv wie den Radsport, muss man auch dazu sagen. Ansonsten, ich liebe es, zu Hause zu sein und zu kochen zum Beispiel, das ist sicherlich mein größtes Hobby, einfach etwas Leckeres und Wunderschönes zuzubereiten.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Manchmal hat man ja irgendwie, überträgt man eine oder kommentiert man eine Etappe, muss jetzt nicht die Tour de France sein, kann ein kleineres Rennen sein und du hast dann eine Spitzengruppe aus drei Fahrern, wo ich, der auch viel Radsport guckt, Profisport guckt, manchmal so denke so, boah, noch nie gehört die Namen oder irgendwie, ja, habe ich mal gehört, aber wüsste ich jetzt nicht, was die mal gewonnen haben. Und ihr habt dann ja immer doch irgendwie die größten Erfolge und den Werdegang und die vielleicht auch familiäre Geschichte im Hintergrund parat. Habt ihr das, also weil du dich eben vorher so viel damit beschäftigst, dass du das alles weißt, oder hast du auch dann Quellen, Datensätze, vielleicht auch eigene Notizen, auf die du während so einer Übertragung einfach zugreifst?
Also ich habe logischerweise mittlerweile meine eigenen Notizen. Früher die Kollegen Herbert Watteroth und Klaus Angermann haben mit Karteikarten gearbeitet. Ich arbeite heute mit Computer. Mhm. Aber genau so, wie du gerade gesagt hast, es gibt so viele junge Sportler. Und wenn du das sagst oder ihr beschäftigt euch auch tagtäglich mit dem Radsport, ja, auch mit dem Radrennsport. Dann ist es einfach so, dass wir, also ich mache das so zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo die Ergebnisse auf Pro Cycling Stats durchlese, dann ist da irgendein Rennfahrer, dann guckst du, ups, wo kommt der plötzlich her, hat eine schwere Etappe bei irgendeiner Osterrundfahrt oder wo auch immer gewonnen, dann fange ich an zu recherchieren, was ist das für ein Rennfahrer, wo kommt der her, wieso ist der plötzlich da und gewinnt ein Rennen, also aus meiner Perspektive. Mhm. Und dann fange ich an zu suchen, was gibt es über diesen jungen Sportler im Internet, gegebenenfalls kann ich auch da und dort mal fragen und mir verschiedene Informationen einholen. Aber wie ich vorhin schon sagte, die Zeit ist so schnelllebig geworden, wenn ich das vergleiche mit den 2000er Jahren, als ich angefangen habe, für Eurosport zu arbeiten. Da hattest du mit 22, 24 Jahren jungen Radprofi. Heute sind sie viel, viel jünger. Was jetzt noch dazu kommt, über die sozialen Medien. Facebook ist da mittlerweile gerade bei den Jüngeren schon wieder out. Aber wenn ich dann Instagram oder auch TikTok nehme, da ist so viel drin. Und du musst dich dann eben auch damit auseinandersetzen. Du musst dich damit beschäftigen, ob du diese Medien magst oder nicht. Weil eben gerade die jüngeren Sportler sehr viel da drin posten. Vieles online stellen. Und das sind diese Informationen zum Teil, die eben dann auch von diesen Sportlern ganz, ganz wichtig sind. Wenn ich mal nehme, Remco Evenepoel jetzt zuletzt dieses olympische Straßenrennen gewonnen, da feiert der nachts eine große Party und tanzt und macht und tut. Das muss man nicht zwingend konsumieren, aber man muss es irgendwo im Hinterkopf dennoch dabei haben und muss wissen, was dort passiert ist. Also das ist auch wieder mein persönlicher Anspruch, den ich habe. Und insofern musst du immer dranbleiben, immer damit arbeiten, dich immer da nachrichten, was gibt es Neues, um einfach auch allen anderen gegenüber vielleicht einen kleinen Vorsprung zu haben. Weil ich sag mir auch so, es gibt viele Zuschauer, die sagen dann, oder die sind ein Fan von XY. Und dann erzähle ich was über den und sage, was erzählt denn der da für Blödsinn? Das stimmt doch gar nicht, das ist doch so und so. Natürlich, wir machen alle Fehler. Und jeder meiner Kollegen macht irgendwann genauso Fehler, wie ich es oftmals mache. Aber wir versuchen doch in einer gewissen Form relativ umfangreich informiert zu sein und diese Informationen auch weiterzugeben. Und dazu gehört eigentlich, dass du dich täglich damit auseinandersetzt. Sonst bist du nach einigen Wochen oder Monaten weg vom Fenster und hast relativ wenig Ahnung. Man könnte aufgrund des Wissens, der Erfahrung vieles überspielen, in Anführungsstriche. Aber das kannst du dann auch nicht sagen.
Wenn du sagst, du verfolgst dann auch Jugendrennen, wann ist dir zum Beispiel ein Fahrer wie Tadej Pogacar aufgefallen?
Oh Gott, weiß ich gar nicht, wann Tadej Pogacar mir irgendwann mal aufgefallen ist. Wahrscheinlich irgendwann mal in den Nachwuchsklassen oder sowas. Weiß ich nicht wirklich. Wenn wir bei Remco Evenepoel zum Beispiel sind, der ist mir kurz vor der WM in Innsbruck aufgefallen. Mhm. Dann bist du natürlich da und denkst, ups, wo kommt der denn auf einmal her? Und fängst dann an zu recherchieren. Und bei einem solchen Athleten, da kommen Geschichten ja massenweise. Da bist du dann schnell ziemlich voll. Da
recherchiert man und findet nur Fußballergebnisse und denkt so, hä, das kann ja nicht sein.
Genau. Ja, aber auch da sind wir wieder bei einem Punkt. Es gibt mittlerweile so viele Quereinsteiger, und es werden nicht weniger werden, wenn ich mal Bart Lemmen als Beispiel nehme. Vom Wismar Diesel Bike Team, der jetzt auch bei der Tour de France dabei war, der ist jetzt seit 3 Jahren auf diesem Level unterwegs, war früher beim niederländischen Militär beziehungsweise bei der Luftwaffe angestellt und fährt jetzt eine Tour de France. Da denkt man sich, wo kommt der plötzlich her? Wenn du dich ein Jahr nicht wirklich mit der Materie auseinandersetzt, dann weißt du das nicht. Und wenn wir eine Tour de France kommentieren, dann müssen wir das wissen. Das ist eben auch mein persönlicher Anspruch.
Du hast gerade so einen Gedanken in mir geweckt, den ich neulich mal hatte. Da habe ich mal so mir aus Spaß überlegt, wer waren denn so vor 5 Jahren die Superstars im Radsport? Und da war das so Julian Alaphilippe, Egan Bernal hatte gerade die Tour de France gewonnen. Und Tadej Pogacar war irgendwie so ein Neoprofi, der irgendwie ganz vielversprechende Ergebnisse hat. Und ja, so teilweise die Namen, die ich gerade genannt habe, die sind heute gar nicht mehr in der ersten Reihe. So Mathieu van der Poel, Wout van Aert, ja, die kamen da gerade so auf, haben gerade so auf die Straße gewechselt. Also, weil du gerade sagtest, wie schnelllebig das ist mir tatsächlich erst vor 1-2 Wochen so bewusst geworden, als mir dieser Gedanke mal durch den Kopf ging, wie schnelllebig doch der Radsport geworden ist.
Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht nur der Radsport, das ist die gesamte Welt, all das, was wir täglich erleben, ist so schnelllebig geworden. Ich finde es persönlich gesagt nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass so junge Sportler mit 17, 18 Jahren Berufsradfahrer werden, weil dort vieles in der Jugend, in der Entwicklung verloren gehen kann. Muss nicht zwingend sein. Aber ich glaube nicht, dass sich die meisten World Tour Teams, die dann so junge Rennfahrer unter Vertrag nehmen, auch wirklich Gedanken darüber machen. Die Struktur früher war meines Erachtens eine deutlich bessere für die sozialpädagogische Entwicklung dieser jungen Menschen. Und das ist für mich als Mensch einfach ganz, ganz wichtig. Und da könnte vieles verloren gehen. Und wir haben einige Beispiele, wo die Sportler auf der Strecke geblieben sind, als junge Menschen viel Geld verdient haben und dann irgendwann mal auch in anderen Sportarten so ein Wrack sind und wissen gar nicht, wie sie sich im Leben verhalten sollen, wie sie im Leben zurechtkommen sollen. Und ich glaube, wenn wir da nicht wirklich, oder nicht mal wir, die UCI muss das am Endeffekt machen und die Mannschaften vorsichtig sind, geht bei einigen der Schuss nach hinten los.
Der Radsport hat sich sehr verändert, aber ich glaube, auch euer Job hat sich verändert. Ich meine, früher wart ihr bei fast allen Rennen vor Ort. Heute seid ihr sehr viel, ich glaube, teilweise von zu Hause, teilweise dann eben aus München, wo du jetzt auch gerade bist, eben wegen der Olympischen Spiele. Wie hat sich da so, oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Von wo kommentiert ihr und wie muss man sich das technisch vorstellen, wenn, keine Ahnung, du in München oder bei dir im Bergischen Land sitzt und Jens Vogt sitzt in Berlin und jemand anderes noch ganz woanders?
Das ist ja heute aufgrund der Technik, die wir haben, und das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, möglich, dass wir zusammengeschaltet werden, genauso wie wir diesen Podcast produzieren, dass wir zusammengeschaltet werden von unterschiedlichen Stellen. Das ist bei uns dann mittlerweile nicht viel anders. Ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, da hat sich auch bei uns viel verändert. Wenn ich an meine ersten Jahre bei Eurosport denke, auch gerade was die Tour de France betrifft, da waren wir vor Ort. Das ist der erste Punkt. Wobei ich auch, muss ich dazu sagen, fairerweise sagen muss, die Tour de France ist das uninteressanteste Radrennen, um vor Ort zu sein, um Informationen zu bekommen von irgendwelchen Sportlern. Das Einzige, was aktuell bei der Tour de France noch wirklich viel ausmacht, ist die Atmosphäre, die man dort genießt. Das ist etwas ganz Besonderes und das spürst du natürlich im Studio in München unter Führung nicht. Früher haben wir 2-2,5 Stunden kommentiert. Wir sind irgendwann mal während der Etappe eingestiegen und hatten dann eben, ich sag mal, die letzten 2 Stunden im Programm. Danach war Schluss. Heute kommentieren wir von Rennkilometer 0 bis weit nach der Etappenankunft, inklusive der Siegerehrung. Wenn ich jetzt mal an das Olympische Straßenrennen denke, am letzten Wochenende, wir waren gute 8 Stunden auf Sendung, 8 Stunden ohne Pause, ohne irgendwas. Wir senden für Discovery Plus ohne Pause, damit der Zuschauer zu Hause wirklich auch das geliefert bekommt, was er möchte, was er haben will, damit er dieses Rennen ohne Pause sieht. Und wir haben um 10.45 Uhr angefangen zu kommentieren und ich war kurz vor, ich sage es mal, um 18.45 Uhr ungefähr fertig. Und kenne ganz, ganz wenige, die 8 Stunden ohne Pause arbeiten, ohne Pause konzentriert arbeiten. Und wenn wir dann kleine Fehler machen, dann wird es uns auch sofort angekreidet, weil eben einer nicht diese 8 Stunden verfolgt hat, weil er vielleicht auch erst am Ende dabei ist. Mhm. Alles gut und schön und ist auch dann nicht dessen Problem, sondern eher mein Problem oder vielleicht unser Problem. Und das möchte ich damit sagen, wir übertragen heute im Grunde pausenlos jeden einzelnen Rennkilometer. Das war früher nicht der Fall. Wir hatten früher bei der Tour de France die Möglichkeit, mal in das Tour Village zu gehen, um dort einfach mit den Rennfahrern zu sprechen, weil wir mehr später angefangen haben. Mhm. Mittlerweile ist es so, wir fahren oder sind nach der Etappenankunft direkt zum nächsten Ziel gefahren oder dort in Zielnähe, hatten dort unser Hotel. Also auch dort bist du im Grunde nicht mit den Rennfahrern in Kontakt gekommen. Und das ist heute komplett anders, kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Und heute nutzt du ganz andere Möglichkeiten, um Informationen zu bekommen. Ja, es ist etwas ganz, ganz anderes als früher. Kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Und es ist schon, wenn ich auch 3 Wochen lang die Tour de France jeden Tag 4, 5, 6 Stunden und ich rede nicht von der Vorbereitung der Etappe, kommentieren muss, da gehören ja auch nochmal 1,5, 2 Stunden Vorbereitung dazu, die ich dann in meinem Zimmerchen im Hotel sitze oder im Apartment, um mich vorzubereiten. Das ist schon eine extreme Belastung über diese 3 Wochen.
Also ist auch die Tour de France aus Kommentatorensicht schwerer geworden oder einfach nur anders geworden?
Sie ist ein Teil schwerer geworden, sie ist intensiver geworden, es ist extrem viel Arbeit. Wie gesagt, nicht nur das Kommentieren, sondern auch die Vorbereitung. 3 Wochen Tour de France ist auch anspruchsvoller als 3 Wochen Spanien-Rundfahrt oder eben auch 3 Wochen Giro d'Italia. Für uns persönlich, für mich. Weil bei der Tour de France nochmal ganz andere Anforderungen gestellt werden. Es ist einfach das größte Radrennen weltweit. Und das merken nicht nur die Mannschaften, die Sportler, das merken auch wir bei unseren Übertragungen. Die Anforderungen der Zuschauer sind dort ganz andere. Wir haben deutlich mehr Zuschauer als bei jedem anderen Radrennen, vielleicht mit Ausnahme der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Aber das macht sich schon extrem bemerkbar. Dann ist auch ein anderer Druck, möchte ich mal sagen, vorhanden.
Merkst du denn eigentlich, dass du das Publikum, ich meine, die hast ja ein anderes Niveau teilweise bei, also es wird ja mal gesagt, so Eurosport ist sozusagen eher das für die Experten und ARD, die versuchen mehr die mal neutraleren, unbefangeneren Zuschauer abzuholen und dann mehr zu erklären, so einfach Basics, die man wahrscheinlich schon 10 Millionen Mal erklärt hat, die man dann vielleicht nochmal erklären muss oder wo man es dann als bekannt voraussetzt. Wie schafft man da den Spagat, so dass man für die Experten die Infos hat, aber auch gleichzeitig Einsteiger, Neuanfänger nicht abschreckt durch Fachtermini, durch irgendwelche, ja, dass man das sozusagen beide irgendwie abdeckt?
Also ich glaube schon, dass wir dann sehr guten Spagat hinbekommen, dass wir die Experten informieren, dass die zufrieden sind und auch die Leute, die sich weniger gut auskennen, dass wir immer wieder auch mit so den Basics einfach kommen, die Leute informieren. Und du hast gerade was Interessantes gesagt in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen ARD und auch ZDF natürlich. Wenn ich jetzt mal das Frauenrennen in Paris nehme, das gestern übertragen wurde, da gab es auch in den sozialen Medien zum Teil Kritik an Michael Pfeffer. Und ich sage da nur, ey Leute, was erwartet ihr denn eigentlich? Michael Pfeffer kommentiert einmal im Jahr ein Radrennen der Frauen. Und dann kann man von ihm doch nicht erwarten, dass er genauso gut ist, wie wir das zum Beispiel machen oder wie es der Zuschauer zu Hause vielleicht haben möchte. Das ist doch völlig normal, dass er nicht diese Informationen hat, wie wir, die sich tagtäglich mit dem Radsport beschäftigen. Und das muss man dann einfach akzeptieren. Und für die Leute, die wirklich intensive Informationen haben möchten, die sollen dann zu Eurosport Discovery Plus gehen. Eurosport hast in Deutschland eben noch den Nachteil, in Anführungsstriche, dass du eine Pausen hast. Aber auf Discovery Plus hast du nahtlos, ohne irgendwas, komplett die ganzen Rennen mit den entsprechenden Informationen, mit den Experten wie Lisa Brenner oder Claudia Lichtenberg. Wer auch immer dann an der Seite sitzt, gerade bei den Frauen. Bei uns sind es dann die Männer wie Bernie, Rolf und natürlich Jens oder auch Robert. Dann hat man die Informationen und besser kann es, glaube ich, nicht laufen. Ohne uns hervorzuheben, wir haben in den letzten Jahren trotz der ganzen Talphasen, die der Radsport in Deutschland hatte, ganz schön wieder nach oben gearbeitet. Und ich sage immer wieder, wir haben dem Radsport die Treue gehalten, trotz der schwierigen Jahre mit den ganzen Dopingskandalen.
Und wo du jetzt auch ansprichst, die Frauen. Ich meine, das ist ja auch was, Erik, wo du sagtest, vor 5 Jahren, wo der Radsport da stand, wer präsent war. Ich meine, der Frauenradsport hat ja jetzt auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Ich weiß nicht, früher musste man ein Frauenradrennen, wenn man das irgendwo im Fernsehen gucken wollte, da musste man auf irgendwelchen Sonderseiten irgendwie sich rumtreiben. Mittlerweile hat das ja deutlich an Präsenz gewonnen, was ja, glaube ich, dem Frauenradsport generell extrem gut tut. Ich meine, da ist ja auch eine Entwicklung jetzt im Gange. Wie siehst du das?
Naja, zum einen, klar, der Frauenradsport wird mittlerweile sehr intensiv übertragen. Wir hatten aber schon immer hervorragende Frauenrennen. Vielleicht nicht mit der Qualität, wie wir das heute vorfinden. Hat sich eben auch durch die Fernsehübertragung, die Professionalisierung der Mannschaften viel geändert. Aber wir hatten auch 2000, 2005, 2010 sehr, sehr starken deutschen Frauenradsport. Das waren weltweit die besten mit Team Nürnberger zum Beispiel. Also da hat mir schon immer einen super starken Radsport in Deutschland. Und dass er jetzt eben auch so präsent ist, das ist auch wieder ein Teil der ASO, den Fernsehübertragungen geschuldet, dass es eine Tour de France gibt, dass es ab nächsten Jahr vielleicht, und ich hoffe, es wird funktionieren, auch in Mailand-Sanremo der Frauen geben wird. Das sind alles Rennen wie Flandern-Rundfahrt und Roubaix, die sind bei den Zuschauern im Kopf. Und jetzt muss man eben nur, und das ist sicherlich das Schwierige daran gewesen, die Veranstalter finden, die sagen, okay, wir machen das. Und wir versuchen, die Rennen nicht nur zu organisieren, sondern auch ins Fernsehen zu bringen. Denn, sind wir mal ehrlich, alles andere ist zwar gut und schön, aber nur durch eine gewisse Fernsehpräsenz kann man diese Sportarten, genauso wie Biathlon als bestes Beispiel, nur entsprechend unterstützen, voranbringen und bei den Zuschauern auch in die Köpfe verankern.
Wie muss man sich denn bei euch das Team hinter den Kommentatoren vorstellen? Also habt ihr da Leute, die euch was zuarbeiten, die euch ja vielleicht auch mal eine Info zurufen, die gerade brandaktuell ist? Oder müsst ihr das alles irgendwie, keine Ahnung, während der Vuelta gibt es ja ganz oft, dass an dem Tag dann irgendwelche Transfer-News bekannt gegeben werden für die neue Saison. Habt ihr da selber ein Auge drauf? Ruft euch das jemand zu? Oder vielleicht auch, wenn ein Fahrer in der Anfangsphase stürzt und ausscheidet, dass dann 2 Stunden später schon das medizinische Update kommt, der hat sich das und das getan. Wer liefert euch solche Infos oder macht ihr das selbst?
Wir machen im Grunde alles alleine. Also ich mache das alleine. Wir haben ab und zu mal Informationen, wenn wir zu dritt oder zu viert kommentieren, dass der eine sich mal darauf konzentriert, vielleicht etwas liest, was ich in diesem Fall nicht lesen kann. Oder wir haben während der Tour de France Birgit Hasselbusch an unserer Seite, die dann auch schon mal kurz einen Blick auf irgendeinen Twitter-Account einer Mannschaft werfen kann, um dort irgendwelche Neuigkeiten zu lesen. Aber im Grunde machen wir alles alleine. Es gibt zwar intern ein System, über das dann Informationen auch hochgeladen werden, aber das sind Informationen zu einem Radrennen, Marschtabelle, Rennverlauf zum Beispiel, also wo die verschiedenen grafischen Einblendungen vorhanden sind, aber alles andere mache ich alleine. Mhm. Ja, also natürlich in Vorbereitung. Mhm. Während des Rennens mit Unterstützung von Robert und Bernie Eisel. Aber ansonsten diese Informationen, die von dir gerade angesprochen worden sind, do it yourself.
Wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt mal, du hast gesagt, 8 Stunden kommentieren und ich meine, dann ruft irgendwann die Natur, gibt es da irgendwelche Codewörter, mit denen du den anderen sozusagen klammerst, ich bin mal gerade 2 Minuten nicht am Mikro, bitte sprecht mich nicht an, gerade wenn ihr jetzt sozusagen nur remote zugeschaltet seid. Ich meine, dann sieht man es halt nicht, wenn der eine mal kurz das Mikro ausmacht und kurz ums Eck verschwindet.
Ja. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, dann über WhatsApp mal kurz eine Nachricht zu schicken. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und Jens Vogt, der ist immer ganz erstaunt, oder Bernhard Eisel auch, wie wir das eigentlich machen. Bei Bernie ist es ähnlich wie bei mir. Wir sitzen dann 6-7 Stunden dort. Ich habe dann mein Liter oder 1,5 Liter Tee bei mir und trinke dann zwischendurch. Und Jens versteht eigentlich nie, dass ich nicht ein einziges Mal aufstehe und auf Toilette muss. Das kapiert er nicht. Also es ist aber tatsächlich so. Keine Ahnung, ich bin da mental so drauf, dass ich dann weiß, so, ich sitze jetzt auf diesem Stuhl oder ich stehe auch sehr häufig beim Kommentieren und werde mich in den nächsten 5-6 Stunden auf das konzentrieren, was dort am Bildschirm abgeht und nicht darauf, dass ich irgendwann zur Toilette muss. Oder auch Essen ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ich weiß dann ganz genau, ich habe die nächsten paar Stunden zu kommentieren und Thema Essen ausklinken ist zurzeit nicht.
Das heißt, zum Moderatorenjob gehört am Tag vorher ein ordentliches Carboloading, damit man durch die Etappe kommt.
Zum Beispiel.
Ja,
zum Beispiel, genau.
Ich denke mir manchmal so, also ich habe mal früher eine Zeit lang Radrennen getickert und es gibt ja manchmal auch gerade bei der Tour de France so Etappen, erste Woche, 220 Kilometer, keine einzige Bergwertung. Da wollen dann selbst die französischen Wildcard-Teams nicht mal in die Ausreißergruppe. Und dann hast du halt wirklich ein Rennen mit einem 30er Schnitt die ersten 4 Stunden. Da denke ich mir manchmal, dass Radsport doch auch eine ziemlich undankbare Sportart ist, zu kommentieren, wenn halt nichts passiert. Weil ich weiß noch, dass ich damals dann auch händeringend nach irgendwie Stories gesucht habe, was man jetzt übers Rennen erzählen kann. Ich glaube, das war sogar die Etappe, wo Markus Burkhardt damals aus dem Feld rausfuhr und dann sich an den Straßenrand stellte und den anderen Fahrern applaudierte. Weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Da denke ich mir manchmal so, oh, da hat es doch der Fußballkommentator oder der, ja, weiß ich nicht, Biathlon-Kommentator irgendwie einfacher. Oder wie siehst du das?
Ja, einfacher will ich jetzt noch nicht mal sagen, aber das Fußballspiel, das läuft halt einfach 90 Minuten, zuzüglich Verlängerung, wenn es eine gibt, oder Elfmeterschießen. Aber das ist eine ganz andere Situation, auch im Biathlon-Wettbewerb. Es gibt langweilige Fußballspiele und es gibt auch langweilige Biathlon-Wettbewerbe. Das muss man auch so sehen. Aber Radsport ist da zum Teil schon etwas undankbarer. Bei uns ist es auch so, wir sollen relativ viel Information auch drumherum haben, um ja die Gegend zum Beispiel, wo sie gerade unterwegs sind, was das für Steigungen sind, wie oft diese Steigung schon gefahren wurde, gerade im Verlauf der Tour de France und. Da ist der Radsport schon etwas ganz anderes. Das ist auch einer der Gründe, warum wir bei Giro oder auch bei der Tour zu viert dort sitzen und kommentieren, eben mit Birgit Hasselbusch, die dann Landleute und Kontur macht. Aber Radsport ist da schon viel umfangreicher. Ich sag mal, wenn man jetzt so dieses, ja, das letzte Tour de France-Zeitfahren, genau, von Monaco nach Nizza, das war so ein Beispiel. Dort haben wir, glaube ich, auch 7 Stunden kommentiert und wir alle wussten noch ganz genau, die letzten 3 Rennfahrer, die kommen, mit Remco Evenepoel, mit Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, wird dieses Zeitfahren entschieden, aufgrund der Schwierigkeit. Und alle anderen Rennfahrer, die vorher da waren, so schön es für die war, Nizza zu erreichen, aber die werden mit dem Zeitfahren nichts zu tun haben, weil es einfach zu schwer ist. Dann kommentierst du 6 Stunden oder 6,5 Stunden und wartest nur auf diese letzten 3 Rennfahrer. Und die kamen dann eben im Finale. Das ist ungefähr so, wenn du ein Fußballspiel kommentierst, ich sage es mal 90 Minuten zuzüglich, 2 Stunden vorher irgendwie Trainingsspiele oder sowas, wo sich diese beiden Mannschaften auf dem Platz warm spielen. Und dann kommentierst du dort 2 Stunden und denkst du so, jetzt bin ich durch und jetzt kommt ja das eigentliche Spiel. Und das ist dort genauso gewesen. Also ich habe es zumindest mal so empfunden. Du kommentierst und am Ende kommen da genau die 3, wo du ganz genau weißt, da gucken jetzt die Leute zu. Das sind die wichtigsten Rennfahrer des Tages. Da geht es um den Tour de France Gesamtsieg, um Platz 1, 2, 3 bei diesem Zeitfahren. Und das war schon ein bisschen komisch. Und ob sich am Ende die Tour damit einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube nicht. Wenn es ein flaches Zeitfahren gewesen wäre, wäre es sicherlich viel interessanter geworden.
Ja, aber ich versuche mich gerade vorzustellen, weil auch von den Fahrern, ich meine, die allermeisten nehmen ja da im Prinzip die Beine hoch, wollen ins Ziel kommen. Da spekuliert ja, glaube ich, relativ wenig jemand drauf auf, dass sie da eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Und ob die jetzt dann 148. werden oder 134. oder 98. ist ja dann auch relativ Wumms.
Genau, so ist es, ja. Ist völlig egal. Ja. Aber wenn eben das Zeitfahren am Ende der Tour de France dieses Jahr flach gewesen wäre, dann hätte man gewusst, Beispiel Stefan Bissecker, da geht's noch um etwas, da geht's um eine gute Etappenplatzierung. Aber so sind die einfach durchgefahren, weil sie wussten, sie haben sowieso keine Chance. Und ob ich jetzt eben 30. oder 140. werde, ist doch völlig schnurzipiep egal. Ne? Das war, ja, wir hatten glücklicherweise dann so Leute wie Cavendish, die dann dort durchgefahren sind. Und es gab tolle Bilder und Wahnsinns Emotionen. Aber sportlich gesehen war für viele andere dieses Zeitfahren nicht so dolle. Da ist dann so eine letzte Etappe, die Tour d'Honneur in Richtung Paris, viel interessanter, weil du dort nochmal ganz andere Dinge erzählen kannst, nochmal ein ganz anderes Resümee berichten kannst, als jetzt bei diesem Zeitfahren.
Also. Aber wenn wir gerade bei der Tour de France sind, wie fandest du sie denn eigentlich dieses Jahr? Ich meine, es war schon irgendwie beeindruckend, so dieses Duell zu sehen. Hättest du erwartet, dass Pogacar das so deutlich macht oder hat dich Vingegaard überrascht? Ich meine, das wussten ja auch viele nicht, wie stark der jetzt wirklich ist.
Also Tadej Pogacar, ich hätte nicht gedacht, dass er so souverän die Tour de France gewinnt. Mit diesem Vorsprung die Tour de France gewinnt, ganz bestimmt nicht. Und Jonas Vingegaard, ja, die Rennfahrer, die wissen doch heute sehr genau aufgrund ihrer Werte, Daten, wie gut sie drauf sind oder nicht. Da geht's doch unterm Strich nur darum, wie jetzt gerade bei Jonas Vingegaard übersteht er das innerhalb dieser 3 Wochen. Ich selber hätte nicht gedacht, dass er die Tour de France überhaupt in Angriff nimmt. Nur als es dann eben hieß, er startet bei der Tour de France, dann musste man davon ausgehen, dass Jonas Vingegaard auch konkurrenzfähig ist. Remco Evenepoel wusste mir nach seinem Sieg bei der Spanien-Rundfahrt, der kann auch eine Tour de France vorne mitfahren mit einigen Defiziten. Die sind am Ende deutlich verbessert worden in den letzten Jahren. Er war super stark bei der Tour. Ich persönlich fand die Tour de France dieses Jahr sehr gut. Ich fand es toll, dass dort eben gerade zu Beginn andere Etappen in Italien auf dem Plan standen, nicht immer diese typischen Massensprints. Sie war sehr ausgewogen. Also ja, vom Konzept her, mit Ausnahme diesem abschließenden Zeitfahren, könnte man das in Zukunft öfters machen.
Ja, wir haben ja schon so über die Veränderungen im Radsport gesprochen. Und was ja leider in den letzten Jahren auch dazugekommen ist, sind die schweren Stürze. Also letztes Jahr gab es ja diesen tödlichen Unfall von Gino Meder. Dieses Jahr André Drege bei der Österreich-Rundfahrt. Im Frühjahr gab es diesen schlimmen Sturz mit Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel und Primoz Roglic im Baskenland. Und da kann ich mich an eine Szene erinnern, also da wurde ja dieser Unfallschauplatz die ganze Zeit aus dem Heli gezeigt und der Jay Wine von UAE, der lag da regungslos im Graben und keiner hat sich um den gekümmert. Und da habe ich mich so, also ich saß da wirklich mit offenem Mund vom Stream und habe gedacht, ach du Scheiße, was passiert da gerade? Wie geht euch das, wenn ihr solche schweren Unfälle seht und dann ja irgendwo auch weiter kommentieren müsst? Ich meine, auf die Bildauswahl habt ihr selten Einfluss, aber wie schwer fällt das dann in solchen Momenten, A, wenn etwas Schlimmes wirklich passiert ist oder etwas Tragisches, oder B, wenn man es vermuten muss, dass was Tragisches passiert sein könnte, wie geht ihr damit um?
Ja, es ist natürlich schwierig. Also zum einen, wir haben auf diese Bilder null Einfluss. Die Bilder werden immer komplett zur Verfügung gestellt. Wir haben da überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas auszublenden oder andere Bilder einzuspielen. Das liegt nicht in unseren Händen. Es ist manchmal schwer, solange wir natürlich dann auch sehen, dass der Sportler oder die Sportlerin wieder aufsteht und weiterfährt und vielleicht auch kein größeres Problem hat, ist es erst einmal positiv. Aber sobald dann einer liegen bleibt, wie Jay Wine zum Beispiel bei der Baskenland-Rundfahrt, dann ist das erst einmal ganz dramatisch. Und man selber, wir wissen, wie schmerzhaft sowas ist. Ich selber hatte einen Pneumothorax durch diesen damaligen schweren Sturz mit einigen gebrochenen Rippen und sowas. Also da lebt man auch mit den Sportlern, das ist gar keine Frage. Es ist manchmal schwer und nach solchen Situationen wie mit André Drege oder auch mit Gino letztes Jahr, und wir hatten ja noch einen tödlichen Unfall auch bei der Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren im letzten Jahr, da bleibt erst einmal die Spucke weg. Und ich persönlich bin dann auch wirklich, gerade was eben diese Gino betrifft zum Beispiel, mir fehlt dann einfach die Worte. Dann kommen dir die Tränen und denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie geht das, dass so ein junger Mensch plötzlich weg ist von einer Sekunde auf die andere? Der ist nicht mehr da. Und dann zur Normalität, zur Tagesordnung überzugehen, das ist schon brutal schwer. Das ist manchmal heftig. Vielleicht noch einen kleinen Punkt zu Jay Wine als Beispiel. Wir hatten ja vorhin mal über diese Arbeit gesprochen. Jay Wine ist jetzt im April gestürzt und zwischenzeitlich sitzt doch wieder auf dem Rad und hat wieder Spaß am Radfahren. Und das sind Informationen, die auch in den letzten Wochen im Internet standen, egal ob jetzt Radsport News.com das geschrieben hat oder wer auch immer, oder ihr das geschrieben habt. Aber diese Informationen, da sind wir wieder bei meinen persönlichen Ansprüchen, die braucht man. Und wenn Jay Wine irgendwann, vielleicht wird es dieses Jahr werden, möglicherweise auch jetzt im nächsten Jahr wieder Radrennen bestreitet, dann sollte man wissen, was ist mit ihm passiert nach seinem schweren Sturz im Baskenland. Wie hat die Reha begonnen? In welcher Form? Was hat er gemacht? Wann saß er wieder auf dem Rad? Er saß nach 4 Monaten wieder auf dem Rad nach diesem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Informationen für die Zuschauer und vielleicht auch für Menschen, die selber mal in einer solchen Situation waren, die gesundheitlich angeschlagen waren und dann wieder den Weg zurückgefunden haben, um zu sagen, hey Leute, es geht. Ihr könnt auch nach diesen schweren Stürzen wieder sportlich aktiv sein.
Ja, dieses Jahr gesehen mit Egan Bernal, der wieder die Tour gefahren ist. Zwar, ich weiß nicht, ob er klar, als ehemaliger Toursieger hat man andere Ansprüche, aber der war ja auch lange, lange irgendwie der absoluten Weltspitze weg. Und auch Chris Froome ist ja auch so ein Beispiel. Der war ein Tour-Dominator, hatte diesen einen schweren Sturz in der Vorbereitung auf die Eric-Tour.
2019.
Bei der Dauphiné, genau. Wo er dann auch nicht mehr auf dasselbe Level am Ende kam.
Ich bin ja kein Mediziner und insofern kann ich das auch nicht wirklich beurteilen. Ich kenne die Daten dieser Sportler auch nicht. Aber glaube, ganz wichtig ist auch immer das Alter, das eine Rolle spielt. Christopher Froome ist mit seinen fast 40 natürlich deutlich älter als ein Jay Wine oder als sein Jonas Vingegaard mit Mitte 20. Die haben da eine ganz andere Möglichkeit, einen anderen Willen, einen anderen Ehrgeiz als ein Christopher Froome. Und vielleicht, keine Ahnung, hat sich Christopher Froome gedacht, naja, ich probiere es nochmal. Vielleicht komme ich zurück, aber ich habe auch einen guten Kontostand, dadurch, dass ich bei Israel Premier Tech bin. Keine Ahnung. Und bei Egan Bernal, ja, es hängt auch immer wieder vom Typ ab, von den Möglichkeiten, die einem die Mannschaft gibt. Und Egan Bernal, muss man doch auch sagen, wir sind doch froh, dass er noch lebt und wieder so aktiv Rad fährt. Auch ein Fabio Jakobsen als Beispiel. Wer hätte gedacht, dass Fabio Jakobsen jemals wieder so erfolgreich Rad fahren wird, wie vor diesem schweren Sturz in Polen?
Ja, allein bei den Sprints, ich meine, das, man Sprints sieht, ich meine, da knallt es halt immer mal wieder und gibt ja diversesten Dokumentationen, wo dann Sprinter sagen, hey, wenn du da Angst hast und zurückziehst, dann gewinnst du keinen Sprint mehr. Sprich, du musst da, trotz, dass du diesen schweren Sturz im Hinterkopf hast, wieder genauso reinhalten und es genauso wieder in Kauf nehmen wie vorher. Und ich glaube, das ist extrem schwierig.
Ich glaube auch ganz genau, der Punkt ist, diesen Sturz nicht im Hinterkopf zu haben. Sonst kannst du so nicht reinhalten. Das heißt, Sprinter, das wird ja auch oft genug gesagt, sind dann andere Typen, ausblenden, weitermachen, reinhalten. Ein großer Punkt ist sicherlich auch, dass viele junge Fahrer respektloser sind den Älteren gegenüber. Natürlich sind aufgrund der Materialien, der Räder, der Geschwindigkeiten diese Stürze deutlich mehr geworden als noch vor vielen Jahren. Aber dazu gehört auch eine gewisse Respektlosigkeit anderen gegenüber, dass alle unter Druck stehen. Es wird eben heute nicht mehr Anfang des Jahres eine Fernfahrt wie Paris-Nizza oder eine Algarve-Rundfahrt oder Katalonien genutzt, um da langsam reinzukommen. Nein, es geht von Anfang an bei der Santos Tour und Under schon darum, Siege einzufahren. Das geht dann weiter über Emirates-Rundfahrt und. Du kannst heute nicht mehr einfach nur mitrollen. Du musst gewinnen, abliefern für das Team, für die Sponsoren. Und dadurch stehen alle unter Druck und die Jungen sagen sich dann auch, naja, pass mal auf, ich kann doch gewinnen. Also zeige ich dem Typ da mal, dem Christopher Froome als Beispiel, dass ich auch Fahrrad fahren kann. Wenn ich an Lennart van Eetfeld denke, bei der UAE-Rundfahrt dieses Jahr, der sitzt dann da oben, gewinnt die Etappe, dann sitzen so Leute wie Peyu Bilbao nebendran und Ben O'Connor was, glaube ich, die dann sagen, ey, was ist denn das für ein Typ, wo kommt der nicht her? Und wie kann der auf einmal so schnell Radfahren und hängt uns alte Säcke in Anführungsstrichen ab? Das ist auch wieder so ein Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Das ist alles so schnelllebig. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass selbst die Profis im Fahrerfeld manchmal gar nicht wissen, wo kommen die Jungen eigentlich her? Was sind das für Kids? Warum fahren die so schnell und warum hängen die uns ab? Ich bin doch seit vielen Jahren dabei. Also auch das hat sich extrem geändert.
Ja, ich meine, früher war es ja auch so, dass man, also Toursieger war man ja erst so ab 30. Vorher war sozusagen die Lernphase und die wirklichen großen Rundfahrtgewinne, das war ja schon das heutzutage ältere Semester, hat sich ja auch gewandelt. Pogacar gewinnt seine erste Tour, an der er teilnimmt. Glaubst du denn, dass der auch dann 10 Jahre lang das Ding dominieren kann? Oder kommen dann, Stichwort Schnelllebigkeit, größere Talente in kürzer Folge hinterher?
Also das hat ja auch ein Eddy Merckx schon geschafft, dass er in jungen Jahren bei seiner ersten Grand Tour als Sieger auf dem Podium stand. Da werden ja immer wieder die Parallelen gezogen zu Eddy Merckx, gerade was Pogacar oder auch Remco Evenepoel betrifft. Das gab es ja schon. Nur ob jetzt ein Tadej Pogacar oder auch ein Remco Evenepoel so lange erfolgreich sein wird auf diesem Niveau, das ist eine ganz andere Frage. Denn auch die jüngeren Rennfahrer, wenn ich jetzt einen Ayuso nehme als Beispiel, Juan Ayuso mit diesen jungen Jahren Profi geworden, was wird aus dem in 10, in 15 Jahren? Wird er noch Radfahren? Das weiß ja niemand. Das sind alles nur Spekulationen. Es gibt keine Beispiele, an denen man sagen könnte, ja, das hat bei dem und dem auch nicht so funktioniert, weil er einfach viel zu viel früh Profi geworden ist. Da müssen wir, glaube ich, einfach noch ein paar Jahre warten, um dann wirklich die Erfahrung zu haben. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn es so wäre. Pogacar, Vingegaard und auch Remco Evenepoel haben finanziell danach auch ausgesorgt. Es gibt aber viele, die dann eben so jung Berufsradfahrer werden und mit 30 oder 35 nicht ausgesorgt haben, finanziell nicht so viel verdient haben wie diese drei. Und dadurch wird es für viele auch im Nachhinein auch deutlich schwieriger werden, ja, das Leben zu gestalten, wie wir es heute schon mal angesprochen haben.
Stichwort Lebensgestaltung. Ich meine, die müssen ja auch quasi 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für dieses, für ihre Erfolge, für ihre Form, für ihre sozusagen Stärke leben. Das ist ja auch anders als früher. Ich meine, früher war Off-Season, das war dann deutlich lockerer. Mittlerweile, die sind so protokolliert, was sie essen, wie viel sie essen. Es gibt Ernährungspläne, Trainingspläne, glaube ich, für rund ums Jahr. Ich glaube, die haben wenig Minuten am Tag, wo sie wirklich mal sich selber sein können. Und ich glaube, das ist auch schwierig, das dann eine Karriere von wie ein Jens Vogt 20 Jahre lang durchzuhalten. Oder das steckt ja auch alles dahinter.
Absolut, absolut. Könnten viele gar nicht mehr machen. Denkt da gerade auch an Mark Cavendish, der nach seinem 35. Tour de France-Etappensieg gesagt hat, ich war 19 Tage zu Hause. Muss man sich mal überlegen. Wir haben im Juli diese Aussage von Cavendish gehört nach seinem Sieg. Und er war 19 Tage in diesem Jahr, in den ersten 6,5 Monaten zu Hause. Ist doch der Wahnsinn. Jeder andere Familienvater oder auch Mutter und Kinder würden sagen, hey Papa, wann bist du mal zu Hause? Das geht gar nicht. Und genauso sind alle anderen, die sind im Trainingslager, im Höhentrainingslager, dann kann man mal seine Frau mitnehmen. Das hängt aber auch wahrscheinlich wieder damit zusammen, welches Standing hast du im Team, um Frau, Kinder vielleicht mal dazu zu holen, dass sie dabei sind, dass sie eben auch das Gefühl haben, in den Schulferien zum Beispiel, der Papa ist da und wir wissen, was der Papa macht. Ganz brutal. Und was die Verpflegung oder Ernährung betrifft, dann, ich hatte mich vor, keine Ahnung, 2 oder 3 Monaten mit Peter Hilse unterhalten. Den werden die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Peter Hilse war früher Berufsradfahrer bei Tika in Spanien und war ein sehr, sehr guter. Kommt aus Freiburg und arbeitet immer noch im Bereich Radsport, ist im Außendienst bei Merida und Centurion zwischenzeitlich. Und ich sage dann zu Peter, du, wie hättest du das gefunden, wenn zu deiner Zeit so gelebt worden wäre wie heute? Gerade in Bezug auf die Ernährung. Sagt er, geht gar nicht. Unmöglich. Wir sind damals irgendwo hingegangen, haben das gegessen, was uns Spaß gemacht hat. Bei uns stand natürlich auch die Flasche Wein auf dem Tisch, die wir getrunken haben, weil es gerade in den südlichen Ländern auch zum Essen dazugehört, dass man mal ein Gläschen Wein trinkt. Und heute, wo jedes einzelne Gramm abgewogen wird, die Rennfahrer, sobald sie nach der Tour de France-Etappe ins Ziel kommen, quasi schon wissen, was für sie vorbereitet wird aufgrund ihres Verbrauchs an dem jeweiligen Etappentag. Das ist doch der Wahnsinn. Aber anders läuft es einfach nicht mehr. Anders funktioniert es nicht mehr. Also das ist schon, ich will nicht sagen unmenschlich. Wir würden das ja genauso machen, wenn wir in der Lage einer dieser Athleten wären. Aber das ist schon brutal, was sich da verändert hat, auch in dieser Hinsicht.
Aber ich finde es insofern spannend, weil da kommen wir zu einem Thema, was ja auch in den letzten Jahren Radsport und Doping gehört ja leider irgendwie zumindest bei vielen in der Wahrnehmung immer noch zusammen. Und auch bei Tadej Pogacar wurden ja jetzt die Stimmen laut, ob der knackt hier Bestzeiten von Marco Pantani um 3 Minuten 44 an einem 16-Kilometer-Anstieg. Kann das alles mit rechten Dingen zugehen? Ich finde aber, wenn man jetzt gerade so diese Geschichten auch so im Hinterkopf hat, dass da eben früher, ja, dann wurde halt irgendwie, ich glaube, Jan Ulrich hat erzählt, der hat bei der Tour de Suisse abends nur einen Salat gegessen, um irgendwie noch ein bisschen Gewicht zu machen, wo man heute einfach weiß, das ist halt völlig falsch, was die da betrieben haben. Wie nimmst du diese ganze Doping-Diskussion oder auch diese Vorwürfe wahr, die jetzt auch dann teilweise gegenüber einem Tadej Pogacar, ihm vorgeworfen werden, aber vielleicht auch einem Jonas Vingegaard, weil ich meine, 6 Wochen effektive Vorbereitung und dann persönliche Bestwerte zu fahren, da werden ja viele hellhörig und sagen, im Moment kann das mit rechten Dingen zugehen.
Also natürlich setzen wir uns damit auseinander und ich hatte auch während der letzten 2, 3 Tage der diesjährigen Tour de France dieses Thema auch angesprochen, gerade was den Verdacht auf Tadej Pogacar betrifft. Zum einen gilt in erster Linie immer die Unschuldsvermutung, solange nicht wirklich etwas nachgewiesen ist, kann man auch nichts dazu sagen. Wir werden einen Teufel tun, denn die juristischen Schritte, die eingeleitet werden vom Team, die können dann für mich persönlich extrem verheerend sein. Man muss aber auch dazu sagen, klar, die arbeiten heute absolut am Limit, vielleicht auch an der Grenze des medizinischen Erlaubten oder Machbaren, wird vielleicht so sein. Aber wenn man all diese Faktoren, die wir heute auch angesprochen haben, mit der Entwicklung des Materials, mit den verschiedenen Ernährungsmöglichkeiten, mit der medizinischen Unterstützung, damit meine ich jetzt nicht Doping, sondern einfach nur mit der Unterstützung zur Regeneration und all diese ganzen Sachen, die dazugehören, dann kann man vielleicht auch andere Zeiten fahren wie Marco Pantani. Wir wollen nicht vergessen, dass Marco Pantani im Endeffekt bis zum Rand voll war und aufgrund dessen diese Erfolge erreicht hat. Marco Pantani ist damals mit einem Alurahmen gefahren, als er Plata Devas, glaube ich, diese Zeit aufgestellt hat. Und Tadej Pogacar war dieses Jahr mit ganz anderem Material deutlich schneller. Aber Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen aufgrund der Vergangenheit des Radsports, unserer Sportart, immer wieder dieses Thema auch im Auge behalten. Wir müssen auch, wenn ich an das Team UAE denke, die Vergangenheit mit Mauro Gianetti und Martin Fernandes berücksichtigen, die sicherlich auch keine unbeschriebenen Blätter in Bezug auf Doping sind. Und ich hatte auch am Ende der Tour de France gesagt, vielleicht sind wir ja in 10 Jahren schlauer, wie wir es bei Lance Armstrong und Jan Ullrich waren. Dort hat es im Endeffekt noch ein bisschen länger gedauert, aber gewusst haben wir ja im Grunde alle, was dort passiert ist. Vielleicht wird das irgendwann der Fall sein, ich weiß es nicht. Aber zunächst einmal muss man das so akzeptieren, wie er fährt, und muss sagen, klasse gemacht, und muss damit zurechtkommen. Und es wird immer Menschen geben, die das natürlich auch entsprechend kritisieren und mit Doping in Verbindung bringen, aber das ist auch deren gutes Recht, gar keine Frage.
Du hast gerade so die technische Weiterentwicklung angesprochen. Ist das ein Thema, bei dem du auch immer versuchst, auf dem neuesten Stand zu bleiben, um eben für die Nerds, nenne ich es mal, während der Übertragung vielleicht auch mal auf ein Rad oder eine Komponente, die ein Fahrer fährt, einzugehen? Oder wäre das zu viel des Guten, da auch noch immer völlig up to date zu sein?
Na, das tue ich schon zum Teil, weil mich das Material auch selber ein bisschen interessiert. Gab ja damals auch, als Scheibenbremse auf den Markt gekommen ist, als sie dann immer wieder mehr benutzt wurde von den Mannschaften, auch Kollegen, die fanden es nicht so doll. Aber man sollte schon schauen, dass man da auf dem Laufenden bleibt. Wir haben jetzt glücklicherweise mit Bernie Eisel und mit Rolf Aldag 2 Experten an unserer Seite. Bei Rolf zeitlich ein bisschen begrenzt durch seinen Job bei Red Bull Boransgrohe, aber bei Bernie umso mehr. 2 Leute, die sich extrem gut auskennen und tagtäglich mit dem Material auch in Verbindung sind, und Rolf sowieso auch über den Tellerrand hinausblickt, also was seine Mannschaft betrifft, und sehr, sehr viel Information hat. Und da bin ich, da sind wir auch sehr glücklich, dass sie da sind. Aber auf der anderen Seite gibt so, ja, Roadbike als Beispiel, euer Magazin, in dem man sich dann eben auch informieren kann über dieses Material, über das, was es neu gibt, gerade nach der Eurobike im Juli. Und das ist für uns im Endeffekt auch eine Pflichtlektüre, gehört einfach dazu. Selbst wenn wir nicht so tief in die Materie abtauchen, wie jetzt bei den Sportlern.
Sollte übrigens für jeden eine Pflichtlektüre sein, bin ich der Meinung.
Ja.
Ja, aber weil du es ja auch angesprochen hast, ich erinnere mich noch an Diskussionen um Scheibenbremsen. Ich meine, das war ja, da wurde ja Zeta und Mordio und die Leute, da fliegen die abgetrennten Zehen und die Finger und was alles nur durch die Gegend.
Genau.
Wenn die sich da stürzen, und passiert ist am Ende nichts. Also das fand ich wieder so ein Beispiel für, okay, der Radsport ist ja prinzipiell erstmal traditionell. Die Radprofis sind auch sehr traditionell, aber es hat sich ja mittlerweile sehr gelegt, diese Diskussion.
Ja, die hat sich komplett gelegt. Und die Leute, die Mannschaft, die damals angefangen haben mit diesen Diskussionen, waren in erster Linie genau die von dir angesprochenen Traditionalisten, wie Movistar als Beispiel, ne? Und die wollten sowas nicht haben, weil es ist nicht gut, es ist nur negativ. Und heute bei den jungen Mannschaften und unterm Strich, das wisst ihr beiden genauso und viele unserer Hörer und eure Leser, dass die Industrie Shimano hinten Druck gemacht hat, die Mannschaften, dem blieb gar nichts anderes übrig, als mit Discbreak an den Start zu gehen. Und sind wir doch mal ehrlich, ich finde die Dinger geil. Natürlich gibt's immer Pro und Contra, gar keine Frage. Für mich als Hobbyfahrer, ich finde sie geil, weil du einfach dadurch nochmal ganz andere Möglichkeiten hast zu bremsen. Haben sicherlich auch ihren Nachteil, gar keine Frage, wie alles im Leben. Aber ich persönlich finde die Dinger gut. Und vielleicht sollten nur einige, die lange Zeit nicht auf dem Fahrrad gesessen haben, oder dann switchen von einer ganz normalen Felgenbremse zu Discbrake, erstmal lernen, mit diesen Bremsen umzugehen. Weil das ist natürlich schon mal was ganz anderes. Die machen dann zu und dann liegst du, wenn du es falsch machst, eben auch auf der Straße.
Ja, zweite technische Entwicklung, ich meine auch Powermeter. Ich meine, das kam ja dann mit Sky und so, wurde ja auch oft kritisiert, die fahren jetzt nur noch nach Powermeter die Berge hoch. Die wissen genau, die fahren 5 Minuten 200, oder sagen wir 200 wäre ich jetzt, 500.
setz nochmal 200.
Genau, und haben das so runtergerechnet, dass ja auch die Diskussion kam, hey, verbietet doch die Powermeter im Rennen, damit die ein bisschen spannender werden, damit wieder mehr intuitiv gefahren wird, weil das andere sonst so extrem tröge ist. Wie siehst du das? Ich meine, aus Kommentatorensicht ist ja ein bisschen mehr Drama, ein bisschen mehr, ja okay, ich attackiere und breche halt dann auch mal ein. Also das ist ja was man selten sieht mittlerweile. Mittlerweile, wenn man weiß, okay, der attackiert, dann weiß der genau, dass er die Leistung bis oben hin durchziehen kann.
Interessant, dass du das Thema ansprichst. Ich glaube, dass sich da auch mittlerweile einiges wieder geändert hat. Natürlich sind immer noch die meisten Rennfahrer mit diesen Daten unterwegs und sehen genau, was da läuft. Aber die Zeiten von Christopher Froome, und der hat das extrem gemacht, sind vorbei. Und wenn ich dann eben die schon mehrfach angesprochenen jungen Rennfahrer nehme, Thomas Pidcock zum Beispiel, Remco Evenepoel, die fahren auch ab und zu mal auch an Tadej Pogacar frei Schnauze und gucken nicht nur ständig auf dieses Ding. Das ist vielleicht der Vorteil von dem jungen Rennfahrer, der da noch ohne, ja, ohne große Illusionen an den Start geht und denkt sich einfach, boah, ich hau jetzt mal einen raus, weil ich einfach Bock drauf habe und mich gut fühle. Und ich versuche jetzt mal dem Pau Bilbao als Beispiel da jener einen reinzudrücken, weil ich auch ein toller Rennfahrer bin und kann den Berg sicherlich schneller hochfahren als der. Und dann scheiß auf die 400, 500 Watt, die da gerade angezeigt werden. Ich probiere es einfach, den stehen zu lassen.
Ich meine, da
und ich glaube, das machen
die Jungen. Habe ich letztens gesehen, Stichwort Informationen überall aufsaugen, war ja Nils Polit bei Schlag und Fertig im Podcast und hat mir irgendwie erzählt, ja, mit Tadej Pogacar kannst du keine Taktik fahren, weil boah, ich fühle mich gut, aber ich glaube, ich gewinne die Etappe und piu.
Ja. Genau, das meine ich damit. Das ist genau sowas, richtig. Einfach mal fahren, ist doch scheißegal.
Ich fand in diesem Podcast diese Aussage so toll. Ey, Nils, wenn du willst, kannst du jetzt mal 5 Minuten richtig schnell fahren und dann greife ich an. Und Nils Polit selber schon am Limit, dachte sich wahrscheinlich auch, was willst du von mir?
Genau. Ja, aber es ist ja schön, dass das so passiert. Ne? Ich finde es toll, dass so junge Menschen dann eben auch so reagieren. Man muss nicht immer alles nur nach den Daten. Froome war doch eher langweilig,
natürlich,
oder?
Das war ja so, die töten den Radsport, weil die wussten, okay, wenn da einer attackiert, der hält das vielleicht 1-2 durch und dann haben wir den wieder. Und jetzt geht's halt mal anders, dass man sagt, okay, ich attackiere. Das ist ja auch, wenn man nicht genau weiß, wie sich das Rennen jetzt am finalen Anstieg präsentiert. Bei Froome wusste man, okay, die fahren jetzt alles tot und keine Ahnung, 500 Meter vom Ziel geht Froome und holt sich seine 10, 20, 30 Sekunden und das war's.
Und dann kommt das Zeitfahren und da wird dann, wenn 2 Minuten draus,
Ja, oder denk doch mal zurück an die Zeiten von Mario Cipollini, seiner Saeco-Mannschaft. Da wusstest du ja ganz genau, du hattest bei der Tour de France eine Spitzengruppe, die hatten 5-6 Minuten, dann hat sich der Chipu-Zug eingereiht, hat das Loch zugefahren, am Ende hat Mario Cipollini gewonnen. Armstrong war doch im Endeffekt genauso mit seiner US Postal-Mannschaft. Du wusstest doch ganz genau, wie das alles abläuft. Und auch da hat sich der Radsport etwas verändert. Es ist nicht mehr ganz so, wie es zu diesem Zeitpunkt war. Und das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass nicht mehr so durch die Gegend gefahren wird, sage ich mal ganz vorsichtig, wie es damals gemacht wurde. Egal ob Cipollini oder eben auch ein Lance Armstrong. Da wusste man ganz genau, wie das abläuft. Und das ist heute ein bisschen anders. Vielleicht auch die jüngeren Rennfahrer, die von dem, was damals passiert ist, gar nichts wissen, weil sie damals zum größten Teil noch gar nicht auf der Welt waren. Und das alles nur durch Erzählen kennen.
Würdest du dir eigentlich wünschen, dass es nochmal einen deutschen Rennfahrer gäbe, der auf Gesamtklassement fahren könnte, der eine Tour gewinnt, weil das wird ja dem Ganzen auch nochmal immensen Push geben. Mein Buchmann war vor ein paar Jahren mal mit Platz 4 extrem nah dran, konnte das aber auch nicht konservieren. Ansonsten ist ja da jetzt niemand in Sicht, der mal souverän in die Top 10 durchziehen kann.
Ja, wünschen, gar keine Frage, logisch. Als Sportkommentator, als Liebhaber dieses Sports wünscht man sich dann schon, dass irgendwann wieder ein deutscher Rennfahrer kommt, der auf dem Podium bei der Tour steht und diese vielleicht sogar gewinnt. Aber ja klar, wir sind meilenweit davon entfernt. Man muss aber auch sagen, dass wir unsere Ansprüche, unser Verlangen, das wir haben, nicht immer so extrem nach oben schrauben sollten. Ich hatte mal, und das fand ich so, also ich habe dann auch entsprechend reagiert, wirklich beschissen, auf diesen 4. Platz von Emanuel Buchmann reagiert, weil irgendeiner mal bei einer Veranstaltung gefragt hat, ja, wann gewinnt er denn dann die Tour de France? Und man kann nicht nur alles nach dem Sieg bei der Tour de France messen. Es gibt so viele Radrennen, wir waren vorhin bei Nils Polit, wenn du bei der Flandern-Rundfahrt auf dem Podium stehst, du stehst bei Paris-Roubaix auf dem Podium, John Degenkolb, als er alles gewonnen hat, mit Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix etc. etc. Das sind großartige Siege. Und auch wenn ich nur eine Tour de France-Etappe gewinne oder dort unter die besten 10 fahre, dann sind das großartige Ergebnisse. Aber wir Deutsche, wir haben immer den Anspruch, es muss doch noch mehr sein. Es muss ja doch noch ein bisschen mehr kommen. Und wir haben nur dann auch in der breiten Öffentlichkeit mal uns alle, die diesen Podcast hören und die wir hier gerade sitzen und sprechen, ausgenommen, die Kenntnis, dass die Jungs etwas Geniales abliefern. Und das ist sicherlich mit die härteste, wenn nicht sogar die härteste Sportart überhaupt. Und das, was dort auch Herr Nils während 3 Wochen Tour de France geschafft hat, ist großartig. Und das muss man respektieren und das muss man honorieren. Und nicht nur ein Tour de France Gesamtsieg oder Tour de France Podium. Die leisten so viel und das ist in allen Bereichen auf diesem Niveau zu sagen. Und deshalb Respekt vor dem, was die Jungs und Mädels natürlich auch, die Frauen dort abliefern. Ich finde es großartig. Und das müssen wir, glaube ich, sehen und nicht nur immer hoffen, dass die breite Öffentlichkeit wieder etwas erlebt, wie Michael Schumacher oder ein Boris Becker, eine Steffi Graf, die auch Jan Ulrich als Beispiel und Erik Zabel mit Telekom, die für Wahnsinns-Euphorie gesorgt haben. Nee, es geht auch anders und trotzdem kann man Spaß am Sport haben.
So ein Lennart Kemner, der beim Giro Siebter, glaube ich, geworden ist. Ja. Ich meine, das ist eine Leistung, die immens ist. Ich meine, da fahren wie viele hundert mit und da Siebter zu werden, ist extrem stark, findet aber einfach null Beachtung. Weißt du, worum es geht?
Ja, das ist ja auch wieder das, was... Ja klar, aber völlig richtig, aber da geht es auch wieder darum, die Leute kennen nur die Tour de France. Die kennen kein Giro d'Italia. Und wenn du dort unter die besten 10 fährst, eine Etappe gewinnst, hallo, dann ist das eine gigantische Leistung, weil der Giro d'Italia unterm Strich zum Teil noch schwieriger ist als die Tour de France. Ja. Nur die Tour hat einfach den Vorteil, sie ist viel bekannter, ist das Radrennen schlechthin und alle anderen, ja, Spanien-Rundfahrt, die jetzt ab dem 17. August kommt, interessiert doch die wenigsten.
Da geht es auch mal die Frage, fahre ich auf Gesamtklassement, vielleicht Top 10 oder Etappensieg? Also wenn ich die Wahl habe zwischen dem einen und dem anderen, der Etappensieg hat dann doch einfach noch oft die höhere Wertigkeit als jetzt ein Top 10, Top 12 Platzierung, die dann vielleicht darin besteht, dass du halt immer relativ lange an den Spitzenfahrern dran geblieben bist, aber halt dann defensiv gefahren bist.
Ja, wer weiß denn schon, welcher Rennfahrer 10., 8., 9., 12. bei der Tour de France oder Spanien-Rundfahrt Giro in diesem Jahr war, im letzten Jahr? Sind wir doch mal ehrlich, da muss man nachgucken. Und wenn dann einer Etappe... Ja, nee. Und wenn einer eine Etappe gewonnen hat, dann weißt du das. Du weißt das, keine Ahnung, ich sage es mir am Anfang, Romain Bardet die Tour de France-Etappe gewonnen hat, weil es einfach geil war, wie es passiert ist. Ne? Und solche, das sind dann die Geschichten. Insofern, klar, Etappensieg, gerade bei der Tour de France, zählt dann einfach mal ein bisschen mehr. Nils Polit, woran denkt man? Tour de France, Etappensieg. Das sind solche Sachen, die bei uns dann auch im Kopf bleiben. Es kommt immer auf die Weise oder die Perspektive des Betrachters an. Ist es die Mannschaft, der Sportler, wer auch immer sieht das, welche Ziele hat man sich gesetzt? Und bei einer Tour oder bei einer Grand Tour die besten 10 zu fahren, super Ergebnis. Es ist wahnsinnig schwer, noch da oben drauf, aber wen interessiert es am Ende? Ne? Wen interessiert es die breite Öffentlichkeit? Für wen macht man das? Für das Team? Für sich persönlich? Für die Sponsoren? Wie auch immer, aber
ja, ich glaub auch,
jeder Mensch muss damit zufrieden sein.
Die Sponsoren haben, glaube ich, lieber einen Etappensieg als einen Top-12-Platz. Also, weil dann natürlich bist du im Fernsehen präsent, das kommt dann in der Tagesschau, wenn du irgendeine Etappe gewonnen hast. Also von daher glaube ich auch, dass die Sponsoren eher. Und wenn das führt ja natürlich auch dazu, dass dann auch der Druck, eine Etappe zu gewinnen, enorm viel größer wird, weil man hat ja diese Netflix-Doku gesehen, wo man so ein bisschen in die Teams noch tiefer eintaucht und einfach sieht, welcher Druck dahinter ist. Also man, keine Ahnung, bei Alpecin oder bei EF Education, wo man dann sieht, okay, da hängt viel dran, eine Existenz des ganzen Teams, dass die irgendwie eine Etappe gewinnen. Und das finde ich schon enorm.
Nimm mal Mathieu van der Poel, der bei der Tour de France mitgefahren ist, natürlich großartig für Jasper Philipsen, die 3 Sprints lanciert hat, der 3 Etappen gewonnen, aber er selber ohne irgendwie ein Ergebnis, wo man sagen wird, naja, das war wirklich großartig. Olympia nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, etc. Red Bull, Boranskruhe, Tour de France, was war es gewesen? Nix, oder? Und hätten sie jetzt eine Etappe gewonnen, dann hätte man sagen können, hey, am Ende war es dann doch noch großartig, so wie letztes Jahr mit Jordi Meus. Aber Vlasov ausgeschieden, Roglic ausgeschieden, die beiden Kandidaten fürs Gesamtklassement, fürs Podium, sage ich mal. Dann hat man sich versucht, irgendwie auf Etappensiege noch zu konzentrieren, hat alles nicht funktioniert. Und das war einfach eine Tour de France, die war für das Team nicht erfolgreich, muss man einfach so sagen.
Gibt es so ein Radsportereignis oder irgendein Ergebnis oder irgendeinen Sieg, den du gern nochmal kommentieren würdest? Also ich sag jetzt einfach mal, ich werfe jetzt mal Nils Polit gewinnt Paris-Roubaix in den Raum oder Lennart Kemner fährt aufs Podium bei der Tour de France. Wenn du dir was aussuchen könntest, was wäre das?
Habe ich eigentlich nichts Spezielles, so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich zähle weder meine Jahre, die ich jetzt diesen Job machen darf oder wie oft ich bei der Tour de France dabei war, etc. Ich finde den Sport einfach großartig. Natürlich finde ich es immer besser und schöner, wenn jetzt ein Rennfahrer gewinnt, der aus unserem Land kommt oder aus Österreich, der Schweiz, weil man da nochmal einen ganz anderen Bezug dazu hat. Aber im Endeffekt bringt jeder großartige Leistung und das sollte honoriert werden. Und das ist für mich das Wichtige. Ja, bin da relativ neutral. Natürlich, wenn jetzt Nils nächstes Jahr Paris-Roubaix gewinnt, Mensch, dann freue ich mich umso mehr, weil ich da nochmal einen ganz anderen Draht dazu habe. Aber am Ende ist es der Sport, sind es die Sportler, die leiden und siegen und Emotionen präsentieren, wie wir das jetzt auch bei Olympia haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir da alle trotz der ganzen Nebenschauplätze, die sich bei uns im Leben abspielen, Spaß am Sport haben.
Das ist ja eigentlich schon ein sehr schönes Schlussplädoyer, was du da gerade gehalten hast. Wir würden dir trotzdem gern noch 10 Fragen stellen, und zwar die 10 wirklich wichtigen Radsportfragen. Es sind 10 Entweder-Oder-Fragen, zu denen eigentlich jeder Radsportler eine Meinung haben sollte oder sicherlich hat.
Okay.
Da kannst du dich dann für eine der Optionen entscheiden und kannst natürlich gern auch kurz begründen oder wenn du eine Anekdote dazu hast, gern raushauen. Ich fange mal an mit der ersten Frage und die hast du eigentlich vorhin schon beantwortet. Die Frage ist Disc oder Felgenbremse?
Scheibenbremse, ja, Discbremse,
klar. Schon erklärt, ja. Schlauch oder Tubeless Setup?
Schlauch, würde ich sagen, weil ich es einfach, also schlauchlose Reifen, meinst du wahrscheinlich, weil ich es einfach schöner finde, Geschichte, Tradition, Historie.
Ach, du meinst jetzt richtige Schlauchreifen?
Also geklebte?
Ah, ja.
Du fährst noch Schlauchreifen?
Nein, ich habe ein Rad zu Hause mit Schlauchreifen, muss ich dazu sagen, mit ein paar Conti drauf, weil ich es einfach geil finde. Ja.
Aber
ansonsten tubeless, okay. Keine Frage.
Also Couture-Schlauch kommt bei dir gar nicht mehr ins Haus. Oder ins Rad?
Nee.
Lieber berghoch oder lieber bergab?
Lieber bergab.
Okay. Regen oder Rolle?
Auch lieber Regen. Ich liebe es, im Regen zu fahren. Also nicht bei kalten Temperaturen, wenn es wirklich eisekalt ist und du frierst. Im Sommer im Regen auch da, weil man einfach sieht, wer kann Fahrrad fahren und wer nicht. Und ich habe schon immer, als ich auch als junger Rennfahrer unterwegs war, viele Radrennen im Regen gewonnen, weil ich einfach dadurch durch mein technisches Können mehr Vorteile hatte.
Ganz kurzer Einwurf, wo du Rolle ansprichst. Könntest du dir vorstellen, die Weltmeisterschaften früher auf Swift, jetzt auf, glaube ich, Maiwusch zu kommentieren?
Ja, könnte ich mir vorstellen, aber muss ich jetzt nicht zwingend machen.
Okay. Shimano oder SRAM?
Boah, schwierige Frage. Ich sag mal Shimano.
Die Socken über oder unter die Beinlinge?
Die Socken gehören ganz nach runter und müssen weiß sein.
Ja. Watt oder Puls?
Ich sag mal Watt, weil es einfach doch etwas näher an der Zeit ist und näher an deiner Grenze.
Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard?
Pogacar, weil ich seinen Fahrstil interessanter finde.
Wout van Aert oder Mathieu van der Poel?
Boah, schwierige Frage. Mathieu van der Poel, auch da finde ich seinen Fahrstil einfach geiler, ja.
Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ist ein bisschen fies und du musst jetzt keinen Kollegen in die Pfanne hauen. Aber Jean-Claude Leclerc oder Jens Vogt?
Jens, weil er einfach ein bisschen anders tickt und Jens ist Jens und das liebe ich, das lieben die Zuschauer an ihm. Ja, Jens Vogt ist speziell.
Alles klar. Carsten, dann vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Spannende Einblicke in deinen Job. Man hat ja immer, wenn man euch so beim Kommentieren zuhört, versuche mir das oft vorzustellen, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Und ich glaube, da habe ich jetzt einen ganz guten Einblick bekommen.
Du darfst gerne mal vorbeikommen, wenn wir entsprechend kommentieren.
Das ist eine Geschichte.
Wollte gerade sagen, das könnte man euch mal einen Tag begleiten. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Da kommen wir drauf zurück, würde ich sagen. Ja.
Gerne, bitte.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch eine Bewertung da oder schreibt uns eine Mail an podcast@roadbike.de. Uns gibt es natürlich auch auf Social Media. Ihr kennt das, Instagram, Facebook, X, wie man ja mittlerweile sagen muss. Twitter kennt, glaube ich, fast keiner mehr den Begriff. Und wenn ihr Carsten das nächste Mal bei Eurosport kommentieren hört, dann, ja, und ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr ja, auf Klo geht der Mann nicht. Essen muss er auch nicht. Und
eine Maschine.
Ja, einfach eine Maschine am Mikrofon. Ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Dann ciao.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.